Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Aloha und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW. Nach langer Abwesenheit mal wieder auf Programm und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute starte ich mit einem tollen Thema und mit einem tollen Menschen, der leider nicht persönlich im Studio sitzt, aber gemütlich auf der Couch mit seiner Mieze auf dem Schoß, und ich begrüße Max Appenroth. Hallo Max, ich grüße dich.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja Max, viele kennen dich wahrscheinlich erst seit deiner Kür zum Mr. Gay Germany, was wahrscheinlich nicht schlimm ist, aber ich habe den Titel der Sendung extra mal genannt, mehr als Mr. Gay Germany, denn du bist schon viel, viel länger aktivistisch unterwegs und kümmerst dich um das Thema Vielfältigkeit und ganz, ganz viele andere Themen. Und ja, über all das werden wir heute Abend ein bisschen quatschen. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben gerade schon kurz gesprochen, die Pride-Saison hat begonnen. Und somit ist dein Typ doch an vielen Stellen jetzt gefragt. Und ja, und heute Abend mal 2 Stunden hier bei Radio MKW. Gut, musikalisch habe ich mich ein bisschen mit Alternative Music angefreundet, sagen wir es mal so. Habe mir mal ein paar Titel rausgesucht, die ich so aus meiner Jugend teilweise noch kenne. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht der Kraus für dich oder für euch da draußen, aber ihr wisst, es gibt immer mal eine bunte Mischung an Musik hier. Und ja, wir starten mit Florence and the Machine. Ja, der Song ist jetzt wirklich nicht alternative, weil es natürlich der Calvin Harris Mix ist, aber trotzdem toll und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Florence and the Machine, und wir starten mit einem Steckbrief von dir, lieber Max. Ich frage immer so ganz typisch, ich sage immer so wie in der Schule das Freunde-Buch, was immer dann jahrelang rumgegangen ist. So, Alter, woher kommst du? Was hast du gelernt? Was treibt dich um? Was sind deine Hobbys und vor allen Dingen Beziehungsstatus und so Geschichtchen? Leg doch einfach mal los und verrate doch, was du uns verraten möchtest.
Du, also ich bin da gerne ein offenes Buch. Also können wir gerne mit den Klassikern anfangen. Ich bin 35, werde bald 36, lebe in der schönsten Domstadt am Rhein in Köln, bin da jetzt tatsächlich auch erst gerade vor gut einem Jahr hingezogen, habe 15 Jahre in Berlin gelebt. Mhm. In Berlin damals tatsächlich direkt nach dem Abitur hingezogen. Bin in Süddeutschland aufgewachsen und da habe ich jetzt nicht ganz so viele Perspektiven für mich gesehen, sagen wir es mal so. Und habe dann tatsächlich erstmal eine Ausbildung zum Tischler gemacht. Also ich bin ein gelernter Möbeltischler. Mhm. Dachte dann danach, weil ich in einer Einrichtung für geistig mehrfach behinderte Menschen gearbeitet habe, habe ich dann gedacht, okay, ich würde es mal noch ein bisschen weiter professionalisieren, habe soziale Arbeit studiert und irgendwie kam dann eins zum anderen, dass ich dann doch weiter studiert habe und noch Soziologie und Kulturwissenschaften hinten dran gehängt habe und jetzt kurz vor dem Ende meiner Promotion im Bereich Public Health stehe. Also ich hoffe, dass ich mich dieses Jahr noch Dr. Max nennen darf. Ist auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr.
Okay, also der Doktor muss auf jeden Fall noch her.
Der ist schon so gut wie geschafft, ja.
Okay. Ja, dann drücke ich dir noch weiterhin die Daumen dafür und dass das alles so kommt, wie du es dir wünschst. Beziehungsstatus?
Achso, genau, ich bin verheiratet, habe gerade tatsächlich 8-jähriges mit meinem Mann. Wir sind seit 8 Jahren zusammen, seit 5 Jahren verheiratet und leben auch gemeinsam zusammen hier in Köln. Eben mit unseren 2 Katzen, Dörte und Lotte.
Okay. Hört sich ja alles schon sehr, sehr gut an. Hobbys, jetzt bist du ja wahrscheinlich gerade oder seit der Kür zum Mr. Gay Germany auch tatsächlich freizeitmäßig wahrscheinlich sehr reduziert worden. Was stellst du an, wenn du denn freie Zeit findest?
Freie Zeit ist also bei mir immer viel mit so Selfcare verbunden, also dass ich halt einfach wirklich sage, die Zeit, die ich nicht eben mit Aktivismus verbringe, also ich bezeichne mich einfach als Transaktivist und Diversity-Berater als Berufsbezeichnung in dem Sinne, also wenn ich mich sozusagen nicht für meine Community oder andere Menschen einsetze, dann setze ich mich für mich selbst ein und finde das auch ein ganz, ganz positives, einfach auch ein bisschen Zeit mit mir selber zu verbringen. Ich koche wahnsinnig gerne, das ist tatsächlich, glaube ich, einfach, also Kochen und Essen sind meine größte Leidenschaft.
Was man nicht ansieht, im Gegensatz zu mir.
Ja, nein, also ich leb auch vegan und bin da auch immer sehr kreativ, was irgendwie das Kochen angeht, und gehe eben auch viel und regelmäßig zum Sport, weil ich das einfach brauche. Dadurch, dass ich viel mit dem Kopf arbeite, viel einfach vorm Computer sitze, brauche ich dann meistens am Ende des Tages nochmal so eine, weiß ich nicht, 2, 2,5 Stunden, muss ich mich dann nochmal irgendwie auspowern und gehe ins Fitnessstudio oder zum CrossFit. Und das sind eigentlich so tatsächlich meine Freizeitbeschäftigungen. Ich reise sehr gerne, sowohl beruflich als eben auch privat. Das ist einfach auch was, das, also andere Länder, andere Kulturen, anderes Essen, alles irgendwie kennenlernen. Das ist etwas, das mache ich sehr, sehr gerne und dann eben auch oft mit meinem Mann zusammen.
Also schon so ein bisschen Fernweh oftmals, so nicht nur in Deutschland umherreisen, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen weiter weg sozusagen.
Genau, ja. Wenn sich's anbietet.
Gibt es da inzwischen irgendein Land, was dir ganz besonders ans Herz gewachsen ist?
Also wir waren vor Corona, mein Mann und ich, 3 Jahre hintereinander einen längeren Urlaub, so 3, 4 Wochen ungefähr, in Thailand. Und das ist wirklich was, wo ich sage, da haben wir uns einfach wahnsinnig wohl gefühlt. Und das ist auch vom Wetter her natürlich, wenn man dann im Winter reist und hier ist alles grau und trüb, alle haben schlechte Laune. Und dann bricht man da mal irgendwie für 3 Wochen aus. Das ist schon ein schönes Privileg. Und dann aber eben, ich mag auch gerade das Essen sehr, sehr gerne. Also thailändisches Essen, einfach auch wahnsinnig leckere, frische Küche. Und eben auch die Natur, die Menschen. Da würde ich auf jeden Fall gerne mal wieder hin.
Bald ist es, also es müsste ja so langsam sicher schon wieder möglich sein. Ich glaube, da ist ja inzwischen schon alles ein bisschen lockerer geworden sozusagen.
Genau. Ich meine, dieses Jahr stehen noch ein paar andere Trips auf dem Programm, also da wird es für Thailand nicht mehr reichen, aber kann man sich auch nicht beschweren.
Okay.
Ja, auch noch die internationalen Mr. Gay Contests an, da wird es auf jeden Fall auch, auch nochmal weitergereist.
Da kannst du sozusagen ein bisschen, in Anführungszeichen, Beruf mit Privatem verbinden, dann, um
genau.
Dann auch zu schauen.
Also sowieso das, was ich beruflich mache, muss ich relativ viel reisen. Es geht jetzt auch im August dafür zum Beispiel auf die Welt-AIDS-Konferenz nach Kanada. Und das ist schon auch, ist auch schon schön, über diesen Weg auch reisen zu können.
Sehr schön. Ich werde ein wenig neidisch, aber ist okay. du hast es gerade schon angesprochen, AIDS, Transaktivist so rum, was ja natürlich so ein bisschen anklingen lässt, oder die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen sollten und jetzt auch von dieser Mr. Gay-Wahl nichts gehört haben, Transaktivist, auch da du trans bist. Wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, und im Endeffekt gibt es bei dir tatsächlich 3 Coming-Outs, die du durchmachen musstest tatsächlich. Wir werden später darauf eingehen, aber kannst du mal so im Groben so überschlagen sagen, wie die Reaktionen jeweils waren? Hast du da gut positive Erfahrungen gemacht, oder war dann irgendwie ein Coming Out, wo du sagst, also da haben sie dann alle gesagt, also jetzt reicht so ungefähr?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich, ich wurde als weiblich geboren, sag mal, da ist irgendwie so ein kleiner Fehler passiert, den ich jetzt einfach in den letzten Jahren für mich korrigiert habe. Und mein erstes Coming Out damals war tatsächlich mit 13 als lesbisch, weil ich für mich als Frau wahrgenommen habe, dass mit Männern irgendwie nicht so richtig funktioniert. Hab mir zwar dann immer gedacht, warum guckst du dir denn jetzt, also nicht mit 13, aber dann ein bisschen später, warum guckst du dir denn schwulen Pornos an? Was ist denn da los? Du bist irgendwie der totale Verräter deiner Gruppe so ein bisschen. Beziehungsweise ich habe mir sie angeguckt und fand sie halt gut. Deswegen, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass ich einfach keine Frau bin. So, dass ich halt trans bin und Männer tatsächlich einfach wahnsinnig attraktiv finde, aber das in der Rolle als Frau für mich nicht funktioniert hat. Und dann ist halt kurz darauf, dass das Coming Out, oder es war nicht mal mehr ein richtiges Coming Out, aber ich habe halt dann einfach irgendwann einen Freund gehabt, der dann mein Lebenspartner geworden ist, mit dem ich jetzt verheiratet bin. Und das war dann irgendwann, da war auch keiner mehr überrascht. Also das
haben sie gedacht, ah ja, okay, ist halt noch was dazugekommen. Wir sprechen tatsächlich gleich mal drüber, und ich denke, es wird sehr, sehr interessant werden. Die Red Hot Chili Peppers habe ich mal ausgepackt, auch ein Song aus meiner Jugend tatsächlich. Und wir hören uns gleich und sprechen über deine Coming-Outs. K Kate Bush und davor hatten wir mal die Techno-Version von Californication. Ja, hatten wir auch noch nicht, aber es war Californication, immerhin. Max, wir haben es schon angesprochen, 3 Coming-Outs, was ja mit Sicherheit auch nicht sehr einfach ist. Also ich habe 1 hinter mir und das auch erst mit 21 und ich weiß, wie schwer es für mich war, nur dieses eine Coming-Out zu haben. Und du dann gleich 3. Wie war das denn, als du dich lesbisch geoutet hast? Du sagtest, du warst 13, also auch noch tatsächlich sehr jung. Wie war das denn für dich? Wie war deine Lebensphase? Wie war das so für dich in der Zeit? Und wie hast du den Mut dann gefasst, so, wenn man das so sagen möchte?
Also wie war die Zeit? Ich meine, das war eine Zeit für mich, also an die ich mich eigentlich sehr, sehr positiv zurückerinnere, an eben auch, also durch eben die Menschen, die mich umgeben haben, also wo auch einfach gefühlt wahnsinnig viel passiert ist, und dann aber doch irgendwie nur so, in Anführungszeichen, normales Dorfjugendlandleben, so in dem Sinne. Und ich hatte einen älteren Bruder und ich meine, wir hatten auch tatsächlich mal die Zeit, also oder das war die Zeit, da hatten wir beide dann sie die gleiche Person verguckt und dann hat sie mich halt dann nur mal geküsst und das war tatsächlich für mich mit das Aufregendste an der ganzen Geschichte. Ja, das Ding war, also es war für mich irgendwie okay, es war dann, ich hatte mich auch in die Person einfach total verliebt, was aber dann leider nicht, irgendwie da ist nicht mehr draus geworden, aber irgendwie habe ich dann doch auch die Möglichkeiten gehabt, andere queere Jugendliche irgendwie einfach kennenzulernen, weil man findet sich ja doch auch irgendwie immer wieder auch auf dem Land, das ist, wie auch immer es passiert, aber es passiert und damals gab es halt keinen Grindr oder irgendwas, was man hätte nutzen können, vor allem nicht in dem Alter. Und meine Familie war erst so ein bisschen, okay, ja, also sie haben jetzt nicht sie super negativ reagiert, aber waren jetzt auch nicht die positiv aufgeregtesten, aber irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass das dann einfach okay wurde. Und dann auch meine Eltern mich eigentlich auch immer haben machen lassen und auch nie irgendwie, auch dann, wenn ich eine Freundin mal mit nach Hause gebracht habe, irgendwie, also war auch immer zu Hause willkommen. Also das war auch dann nicht das Thema. Und ich habe dann halt mit 15, 16 habe ich dann gedacht, oh, ich muss doch nochmal normal werden und habe dann mit 16 hatte ich dann nochmal einen Freund, einfach um zu, also weil halt alle um mich herum die Mädchen irgendwie Freunde hatten und irgendwie dann, man muss sich ausprobieren und irgendwie ging das aber natürlich völlig nach hinten los und ich bin dann doch lieber bei den Frauen geblieben und dann, wie gesagt, dann irgendwie, wann war das denn, 4 Jahre später, also mit 23 ungefähr, also 10 Jahre später, kam dann eben das Coming Out als Trans, also dass ich halt festgestellt habe für mich, ich bin keine Frau, dachte dann natürlich im Umkehrschluss, weil in dieser Zweigeschlechtergesellschaft aufgewachsen, wenn ich keine Frau bin, bin ich ein Mann, habe dann gesagt, gut, ich bin ein Mann und auch oder ich bin ein Transmann und das hat aber dadurch auch gemerkt, so der Schuh drückt halt irgendwie auch, ja, also okay. Irgendwas passt da auch nicht so zu 100%, aber dachte halt, okay, also es ist definitiv das Frausein, ist es nicht, aber das Männlichsein ist dann schon besser und habe dann, sagen wir mal, also dann irgendwann tatsächlich auch angefangen, Männer zu daten und eben auch da Erfahrungen zu sammeln, beziehungsweise dann auch meine erste Beziehung eben mit einem Mann zu führen. Wie gesagt, jetzt sind wir 8 Jahre glücklich zusammen und verheiratet und habe dann tatsächlich, also ich will sagen, ich habe vielleicht sogar 3,5 Coming-Outs gehabt, weil ich dann einfach nochmal vor 3 Jahren jetzt ungefähr gesagt habe, so hey, wenn das nicht passt mit dem Mann sein, warum, ich muss das ja nicht sagen. Also ich würde mich heute eben als trans, nicht-binäre Person bezeichnen. Ich fühle mich auf dem männlichen Spektrum grundsätzlich wohl, aber bin halt viel, viel mehr als einfach nur Mann.
Okay. Ja. Jetzt biegen sich einige Gehirnwindungen wieder. Das ist so, was ich sehr oft auch als Rückmeldung bekomme oder auch natürlich im näheren Umfeld, wenn man jetzt so Vereinsleben sieht. Menschen, die jetzt auch, sag ich mal, ältere Generation 50 plus, die dann sagen, ja, aber wie du schon sagtest, es gibt halt entweder schwarz oder weiß und jetzt sagt einer, ja, aber irgendwie dazwischen und nicht binär. Wie erklärst du das Menschen, vielleicht auch deinen Eltern und was ist so dein, oder wie gehst du dann vor, weil es gibt einfach viele Menschen und wir sind nun mal alle mit Schubladen aufgewachsen. Wie erklärst du ihnen das dann?
Also was ich gerne mache, ist, dass ich die Leute dann einfach mal frage, dass sie gerne mal ihr eigenes Geschlecht beschreiben dürfen, ohne auf körperliche Merkmale oder Fähigkeiten zurückgreifen zu können. oder also einfach das mal außen vor zu lassen, sondern einfach zu sagen, beschreib dich doch mal selber.
Mhm.
So, und das ist, da merken dann viele auf einmal, wie man da schon an Grenzen stößt, wenn es losgelöst vom Körper ist. Und halt, dann wollen viele natürlich auch nicht in diese Stereotypen Schubladen fallen, so, ja, ich bin ein Mann, weil ich bin aggressiv, oder ich bin eine Frau, weil ich bin super emotional. Machen sie ja dann auch nicht. Und da merken sie dann auf einmal, wie dass halt Geschlecht gar nicht so einfach zu fassen ist. Und das ist ja auch, also wer sich mit dem eigenen Geschlecht, dem Geburtsgeschlecht identifiziert und sich damit wohlfühlt, ist ja super. So, das ist überhaupt gar kein Thema und das stelle ich oder möchte ich auch nicht in Abrede stellen. Aber es gibt halt eben auch, was das angeht, fragen wir irgendwie 10 Frauen, die auch als solche geboren wurden, nebeneinander, beschreibt mal euer Frausein, kriegen wir 10 verschiedene Antworten.
Natürlich,
und das ist
ja
eben nicht diese Eindeutigkeit. Und das sage ich dann halt auch den Menschen, denen ich es versuche zu erklären. Einfach, mein Körper entspricht nicht dem binären Körperbild eines Mannes und auch nicht dem einer Frau. Und das ist was, das finde ich für mich auch völlig in Ordnung. Ich muss da auch nicht irgendwie großartig viel verändern, beziehungsweise ich meine, ich habe Veränderungen sozusagen, körperliche Veränderungen bin ich angegangen, eben durch Hormone, die ich jetzt nehme und so weiter, aber ich muss halt nicht in ein komplettes Schema irgendwo passen. Also nur weil andere es von mir verlangen. Also das ist so mein Körper, wie er jetzt, es fühlt sich auch einfach richtig an und es passt für mich. Und ich mag, wie gesagt, auch mein männliches Äußeres und dass ich eben auch als männlich wahrgenommen werde. Aber da steckt halt noch viel, viel mehr dahinter. Auch die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, eben auch dieses als weiblich aufzuwachsen, als Mädchen aufzuwachsen und wirklich so, ich sag mal immer so, die beiden Seiten der Medaille zu kennen.
Mhm.
Und das ist ein wahnsinniger Reichtum, den ich dadurch habe, eben, was ich einfach schön finde, diese Erfahrung im Leben zu haben. Ich weiß, wie es ist, als Frau durchs Leben zu gehen. Ich weiß aber auch, wie es ist, als männlich durchs Leben zu gehen. Und das ist, wie gesagt, ein Fundus an Erfahrungen, von denen ich einfach auch also mein Leben lang zehren kann.
Ja. Und wehe dem, man ist dann irgendwie nicht zuordnenbar für die Gesellschaft draußen und dann fängt es dann gleich schon an zu schauen, okay, was ist da jetzt los und was ist mit diesen Menschen anders? Und das sind natürlich Dinge, die sehr oft dann sehr schnell auch passieren. Wenn ich sag jetzt mal, plötzlich trägt ein Mann irgendwie einen besonderen Schmuck, hat lackierte Fingernägel, was ja gerade mega trendy ist. Ja, genau, ich sehe sie. Aber das sind so Dinge, man guckt reguläres Fernsehen, man guckt einen Tatort und da ist ein Pfleger, der grün lackierte Fingernägel hat. Und das ist halt natürlich schon, wo ich sage, und da, wie du sagst, stoßen viele an ihre Grenzen, aber genau das ist ja auch Teil, denke ich, deiner Arbeit, auch ein bisschen diese Schubladen aufzuweichen und um auch zu erklären. Ne?
Genau.
So, jetzt kam das Schwulsein jetzt noch dazu. Du hattest ja schon erklärt, wie es dann für dich war und dass eben der Mann oder der männliche Körper das den attraktiver für dich ist und für dich die Erotik aufruft. Hat sich deine Sexualität dann im Endeffekt dann mehrfach gewandelt?
Ja.
Wie kann man das erklären?
Also ich bin von lesbischer Liebe sozusagen in die schwule Liebe gewandert oder lesbischer Sexualität in die schwule Sexualität. Und das ist natürlich schon eine Umstellung gewesen oder was anderes oder auch einfach jetzt die Möglichkeiten, die ich habe, eben auch Sexualität zu leben, beziehungsweise ist ja nicht nur Sexualität, es ist ja eben auch die wirklich auch diese Beziehung, die ich mit meinem Mann führe, beziehungsweise eben auch in der schwulen Community irgendwie Männerfreundschaften, also was jetzt über Sexualität hinausgeht, einfach auch wirklich die schwule Community als solche zu erleben. Also ich hatte es vorhin kurz in unserem Vorgespräch erzählt, ich war jetzt gerade in Bremen auf einem queeren Chorfestival, wo ich halt mit meinem schwulen Männerchor gesungen habe. Einfach auch das wirklich so Möglichkeiten zu haben. Klar, es gibt auch lesbische Chöre, ich hätte auch in einen lesbischen Chor als lesbische Frau eintreten können, aber das ist trotzdem für mich, wo ich sage, das Schwulsein oder beziehungsweise schwule, eine Form von schwuler Identität zu leben, ist ja noch viel, viel mehr als einfach nur der schwule Sex. Mhm. Also da gehört ja einfach viel, viel mehr dazu. Was ich einfach wahnsinnig schön finde, eben auch da mit meiner Community einfach auch schöne Dinge zu erleben und auch irgendwo wiederum für Sichtbarkeit zu sorgen, durch solche Chorfestivals zum Beispiel oder Chorauftritte, die wir machen. Und ja, das ist was, das fühlt sich einfach jetzt für mich richtig an. Ja. So, also ich fühle mich auch in der schwulen Community zu Hause einfach.
Aber kannst du beschreiben, ob das mit der Transition kam oder war das eigentlich für dich vorher schon
klar? Ja, Also vorher war mir das definitiv nicht klar. Wie gesagt, ich habe zwar immer schwulen Pornos dann angeguckt und die haben mich halt angemacht und ich habe dann verstanden, weil ich gedacht habe, das geht doch gar nicht. Und dann natürlich haben sich auch durch meine Transition, dadurch, dass ich ja natürlich, also wäre ich irgendwie als weiblich wahrgenommene Person in eine Schwulenbar gelaufen, hätte sich ja kein Mensch nach mir umgedreht.
Naja.
Hätte ich mich irgendwie mit dem Sehen bei Grindr angemeldet, hätten die Leute mich als falsches Profil irgendwie wie auch immer, also halt bei Grindr gemeldet und ich wäre gelöscht worden.
Ja.
Es sind ja auch durch mein verändertes Äußeres, haben sich ja auch Räume geöffnet, die mir vorher verschlossen waren. Und das hat natürlich eben auch eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, auch in meiner Entwicklung, meiner persönlichen Entwicklung, dass ich halt einfach sagen kann, ja Mensch, also wenn ich jetzt in eine Schwulenbar reinlaufe, dann ist da schon, also passiert da schon irgendwie was.
Ja.
Da wird man dann schon anders wahrgenommen, beziehungsweise einfach auch, man wird überhaupt wahrgenommen. Das ist ja wirklich, wenn man als Frau in eine Schwulenbar läuft, dann gucken einem ja alle irgendwie, sagen wir mal, gucken durch einen durch. Ja.
Ich verstehe. Wir werden gleich über deine, auch mal so über die berufliche Schiene sprechen. Du hattest ja vorhin schon einige Dinge angedeutet. Da kommen wir jetzt mal ganz weg von der Sexualität, von den Coming-outs. Davor gibt's wieder ein bisschen Musik natürlich. Und nach der Musik habe ich dann noch eine ZuhörerInnen-Frage zugeschickt bekommen. Und ja. Die muss ich dir dann unbedingt stellen, weil sonst bekomme ich ganz dolle geschimpft aus Frankfurt, sag ich dir. Also bis gleich. Billie Eilish und wir sind immer noch hier bei Steve's Queer World Radio MKW und ich habe den Max Appenroth am Telefon, am Skype oder wie auch immer man es sagen möchte. Ich habe ihn auf jeden Fall auf dem Rechner vor mir sitzen und freue mich, dass er für heute Zeit gefunden hat. Max, Mr. Gay Germany, da kommen wir später noch dazu. Und wir haben auch gerade so über deine Coming-outs gesprochen und du hattest jetzt auch im letzten Blog, wo es jetzt tatsächlich nochmal so um dein Schwulsein ging, hattest du ja auch schon drüber gesprochen, wo du gesagt hast, klar, wenn du in irgendwelche Schwulenbars gehst oder so, dass da natürlich schon irgendwie was passiert und die Männer gucken halt einfach, ja. Und ich habe ja tatsächlich eine ZuhörerInnenfrage geschickt bekommen, und zwar von der Tante Gladys. Tante Gladys ist eigentlich bis nach Köln bekannt. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Und
kennen Sie? Ich habe sie jetzt vor. Wann war ich denn? Ich war jetzt gerade erst zum Alter Hobbit. War ich in Frankfurt und da.
Ja, da bist du nicht an Tante Gladys vorbeigekommen. Auf keinen Fall.
Genau.
Also Tante Gladys hat mich angeschrieben. Also sie findet dich ja schon ziemlich hot und sie ist einfach. Sie ist so geflasht, sie hat gesagt, wie kann dieser Mann so aussehen? Ne? Sagt sie, also ich soll dich auf jeden Fall nach deinem Rezept fragen, wie man so strahlt und so gut aussieht und welche Tagescreme du nutzt.
Also, erstmal vielen Dank für das Kompliment, falls Tante Gladys jetzt da draußen irgendwie zuhört. Nee, das ist tatsächlich für mich, also ich habe das große Glück, einfach ein lebensfroher Mensch zu sein, also auch viele positive Menschen um mich herum zu haben, eben auch da viel Support zu bekommen, und das macht natürlich schon auch was aus. Ich sage, also klar, ich trage auch meine Päckchen mit mir rum, also es ist auch nicht alles immer Friede, Freude, Sonnenschein und Eierkuchen von morgens bis abends, so in dem Sinne. Aber es ist halt einfach das, was ich vorhin schon gesagt habe, die Zeit, die ich nicht mit Arbeiten verbringe, verbringe ich mit Selfcare. Und das ist auch was mentale Gesundheit angeht, dass ich auch sage, also ich mache regelmäßig Beratungsgespräche mit einem Therapeuten, also wo es jetzt nicht darum geht, wirklich irgendetwas zu therapieren in dem Sinne, sondern einfach wirklich vorbeugend. Ich sage immer, das ist für mich so meine Seelendusche. Der kriegt, also der wird dafür bezahlt, das ist seine Arbeit. Der hört sich einmal meinen ganzen Trara irgendwie an, gibt mir ein paar Hinweise, ein bisschen Tipps, einfach auch jemand, der mir emotional nicht nahesteht. Einfach, weißt du, wirklich, der wirklich so mal ganz objektiv von außen drauf gucken kann. Und da sage ich, also würden das mehr Menschen machen, hätten wir viel, viel weniger Probleme in der Welt, weil es einfach tatsächlich nochmal so ein sich selbst erden und halt dieses, was ich eben meinte, so diese Seele einmal abduschen, sauber machen und irgendwie Sachen abladen. Also mit denen man nicht verdrängen, sondern sie halt wirklich irgendwie in einem Prozess abladen und davon loslassen können. Und das ist was, wo ich sage, diesen Ballast, den ich dann auch immer wieder loslassen kann Das ist halt weniger, was mir auf den Schultern lastet.
Richtig.
Und
Also
ja.
man kann tatsächlich sagen, du strahlst auch sehr viel von innen, weil du auch sehr viel für dich selber tust.
Genau.
Sehr
Ja,
schön.
ich habe die Möglichkeit dazu. Das ist natürlich auch nochmal ein Privileg, irgendwo solche Sachen machen zu können. Aber Self-Care ist etwas, was grundsätzlich nicht viel kostet oder was man eben auch relativ einfach machen kann. Man muss nur die bewusste Entscheidung treffen. Und das ist halt was, was zumindest mir hilft. Also es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, die anderen Menschen irgendwie helfen können. Aber das ist eben das, was mir mein Strahlen ins Gesicht zaubert sozusagen. Und an Tagescreme, ich bin tatsächlich jemand, also da schreien manche
Jetzt sag bloß
Make-up.
nicht, du nimmst gar keine, weil dann fällt Tante Klett es jetzt vom Glauben ab.
Ja, tatsächlich. Also was ich nehme keine Tagescreme, ich nehme einfach nur meine Bodylotion, weil ich mir denke, was für meinen Körper gut ist, ist für mein Gesicht auch gut. Und mein Gesicht gehört zu meinem Body dazu. Und ich nehme einfach nur die, was ist das, Aloe Vera DM 1,59 € Bodylotion, die ich mir dann auch ins Gesicht klatsche.
Tante Gladys, also auf ab in DM und bitte nicht alles kaufen, du weißt, nur maximal 5 pro Haushalt, denn es kommt neue Lieferung nach. Vielen Dank dafür, Max. Dann haben wir der Tante Gladys, glaube ich, jetzt sehr nah geholfen und sie wird sich deine Tipps wahrscheinlich sehr nochmal sehr zu Herzen nehmen. Zu deinem beruflichen Leben mal. Du hattest vorhin schon viele Dinge angesprochen. Ich denke, wir gehen einfach mal auf einige ein, weil sonst, ich glaube, alles, da würde uns die Sendung nicht reichen, wenn wir alles ins kleinste Detail aussprechen. Aber du hattest schon angesprochen, Transaktivist. Ich vermute mal sehr stark, das kam natürlich durch deine eigene Personalität einfach dazu. Und vielleicht kannst du ja kurz erklären, was du da gerade so machst und schon gemacht hast.
Genau. Also ich habe einfach das große Glück gehabt, dass ich meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte. Also ich habe mich schon immer, schon wirklich auch von Jugendalter an politisch, sozial eingesetzt und habe irgendwie Dinge auch an meiner Schule verändert, ins Leben gerufen, mich für andere eingesetzt und gemacht und getan und halt dann natürlich einfach auch dann während meinem Studium mich in der Studierendenschaft fürs Queerreferat, also im AStA engagiert und so weiter, halt alles immer auf ehrenamtlicher Basis. Und irgendwann hatte ich halt wirklich die Möglichkeit, dann das auch auf eine Art und Weise zu professionalisieren. Mit der Möglichkeit, dass ich eben für GATE, Global Action for Trans Equality, das ist eine oder eigentlich die global international agierende Transorganisation, dass ich eben mit denen angefangen habe, gemeinsam zu arbeiten. Erst nur auf Projektbasis und das mache ich jetzt tatsächlich auch noch in Teilzeit dort eben, also auch als Honorartätigkeit, jetzt nicht direkt angestellt, weil es eben das in dem Kontext ein bisschen schwierig ist, aber das mache ich jetzt halt tatsächlich, dass ich dort als der sogenannte Research und Community Sexual Health Officer arbeite. Das heißt, ich bin eine Person, die eben Forschungsprojekte für die Organisation leitet, beziehungsweise initiiert und eben insbesondere die sexuelle Gesundheit, die Transmenschen betrifft, besonders eben nochmal zum Thema HIV-Prävention, da eben sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und darüber hinaus, also was ich auch schon lange gemacht habe, weil ich eben mich mit dem Kontext Medizin auseinandersetze durch eigene Negativerfahrungen, aber eben auch jetzt auch beruflich eben durch das Thema also oder meine Dissertation im Bereich Public Health, biete ich halt für, oder da fing es eben an, in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen und Fortbildung zum Thema geschlechtliche Vielfalt an. Ich gehe da halt einfach hin, sage, was könnt ihr denn machen, um diese Dienstleistung, sagen wir mal, zugänglicher zu machen? Welches Wissen ist speziell notwendig für die Trans-Community? Das war der Anfang und mittlerweile mache ich aber genau das auch eben in großen Unternehmen. Also, dass es nicht nur im Bereich medizinischer Dienstleistungen stattfindet, sondern eben auch jetzt für Unternehmen. Wie könnt ihr euch besser aufstellen, damit eben Trans-Personen sich auch im Unternehmen wohlfühlen? Wie kann man von geschlechtlicher oder generell von Vielfalt im weitesten Sinne auch wirklich profitieren? Was bringt das uns als Gesellschaft und auch den einzelnen Personen, als aber eben auch den Unternehmen. Und ja, das ist tatsächlich so, wie ich quasi meinen Tag verbringe und dann halt viel einfach noch Aufklärungsarbeit, Sichtbarkeitsarbeit über Social Media oder beziehungsweise in Medien allgemein, durch Fernsehauftritte, durch Schauspielrollen und so weiter, um einfach wirklich Trans-Personen oder Trans-Sichtbarkeit wirklich einfach in alle Breiten Grade sozusagen der Gesellschaft zu tragen.
Ja.
Und ja.
was wahrscheinlich hier in Deutschland doch mehr Anklang findet wie in anderen europäischen Ländern, gerade wenn man in den Osten schaut. Ja, ich habe gerade gestern durch Zufall auf MDR, gab es ja gestern Abend anscheinend so einen Themenabend, auch nochmal eine Reportage gesehen, auch von waren verschiedene queere Menschen und zwei davon waren trans in Ungarn. Und ja, da muss man tatsächlich sagen, da haben wir schon einen riesengroßen Vorsprung diesbezüglich.
Riesengroß würde ich ihn, glaube ich, nicht zwangsläufig nennen, aber wir haben einen Vorsprung. Aber zum Beispiel Deutschland ist im internationalen Vergleich, was die Rechtslage von Transpersonen angeht,
Auch wieder
ganz weit hinten dran.
rückständig, ja.
Also deswegen, das ist so weit vorne sind wir nicht. Die Gewalt, auch die wir als Community erleben und auch eben die Unzugänglichkeit des Medizinsystems. Das ist wirklich, was wir als Transpersonen in Deutschland durchmachen müssen, um einfach, also um entweder, also wirklich einmal die rechtliche Situation, Vorname, Personenstandsänderung, ist wirklich ein unsäglicher Scheiß, ich kann es nicht anders nennen, also also bürokratischer Haufen Mist einfach. Als aber eben auch die Erfahrungen, die ich zum Beispiel einfach nur mache, wenn ich ganz normale Gesundheitsversorgung, nicht mal Hormone, wenn es nicht mal um Hormone geht, sondern einfach ganz normale Versorgung, ist schon für mich so schwer zugänglich und ich erlebe so viel Müll.
Wir hoffen ja, dass jetzt durch die neue Regierung sich da bald mal was tut. Ich meine, wir warten jetzt schon seit
Hoffentlich, ja.
Dezember. klar, Ukraine und Corona sind immer noch die Vorläufer, aber da sollte man nicht alle anderen wichtigen Themen darunter vergessen. Und ich hoffe, dass sich da bald was tut. Ja. Ich habe mir jetzt so also ich so Diversity-Berater, Bildungstrainer, ich vermute mal, dass das so ein bisschen so in die gleiche Richtung geht bei dir. Wissenschaftliche Arbeit hast du tatsächlich auch schon geschrieben.
Genau.
Genau.
Das ist, also ich komme ja ursprünglich aus der Wissenschaft und habe eben jetzt auch knapp 1,5 Jahre mit dem Robert-Koch-Institut zusammengearbeitet und dort eben unterschiedliche Studien analysiert. Also ich habe die Studie nicht selber durchgeführt, habe aber eben die Daten, die das Robert-Koch-Institut generiert hat, eben nochmal speziell mit einer, sagen wir mal, mit so einer Translesebrille durchforstet, habe mit dafür gesorgt, dass es jetzt eben auch eine deutschlandweite Studie zum Thema sexuelle Gesundheit für Transpersonen gibt. Also diese Studie quasi mit konzipiert und auf den Weg gebracht. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich sage, wir brauchen einfach viel, viel mehr Wissen, viel, viel mehr Daten über unsere Community. Ich habe selber auch schon ein Fachbuch eben zum Thema, ein Sammelband zum Thema Transgesundheit herausgebracht. Es kommt jetzt bald noch, also einer auf Deutsch, der auf Englisch kommt jetzt im August. Und da ist halt tatsächlich wirklich auch auf wissenschaftlicher Ebene, muss sich da noch einiges tun, damit unsere Community auch einfach besser oder mehr einfach auch gesehen wird.
Okay. Wir kommen gleich zum großen Thema Mr. Gay Germany. Ja, davor gibt es wieder ein bisschen Musik und auch ein bisschen Werbung. Muss auch mal sein.
Bananen 1,29, Schokoladenriegel 87 Cent und Kartoffeln.
Kings of Leon war das und du bist gestärkt wieder am Bildschirm und
Genau.
das ist super. Dann fällst du mir ja auch nicht vom Fleisch in der nächsten Stunde. Die Hälfte hast du schon geschafft.
Alles gut.
Sehr schön. Mr. Gay Germany, ich habe es bewusst wirklich ganz weit nach hinten angestellt. Wie sehr nervt sich jetzt, dass du daran erstmal gerade so ausgemacht wirst, dass jetzt eigentlich Mr. Gay Germany eher so das Thema ist, was dich gerade ausmacht, ganz besonders, oder jetzt sagen wir mal vermehrt ausmacht in der Öffentlichkeit?
Also mich stört das eigentlich gar nicht, weil ich meine, das ist etwas, wo ich sage, das ist ein Titel, den ich mir verdient habe, wo ich stolz drauf sein kann oder wo ich stolz drauf bin, dass ich das erreicht habe und einfach wirklich auch mit meiner Vielfalt und besonders eben mit meiner vielfältigen Person und was mich ausmacht, eben das, worüber wir gesprochen haben, dass ich einfach auch durch meine Coming-outs und meine queere Lebensweise, weil ich ja eben auch Repräsentant dieser Community bin, also Repräsentant der schwulen Community, aber vielleicht auch so ein bisschen darüber hinaus, halt eben auch nicht nur für die schwule Community, sondern wirklich für die LGBTQIA Plus. Also obwohl ich jetzt nicht alle Buchstaben auf mich zutreffen, aber eben zumindest schon mal eine Handvoll Buchstaben in Anführungszeichen.
Du hast den Titel revolutioniert, muss man tatsächlich sagen, ja.
Ein kleines bisschen.
Ein kleines bisschen. Auf die negativen oder auf die Hater, sagen wir es mal so, werden wir nicht eingehen. Die kriegen hier keinen Platz. Das haben wir im Vorfeld schon entschieden. Weil es gibt gar keinen Grund, da sich irgendwie negativ drüber zu äußern. Aber mich würde mal interessieren, was hat dich denn da tatsächlich bewogen, dann dich für diesen Contest aufstellen zu lassen? Ich meine, du sagst es ja, also eigentlich war das ja immer so der Schwule des Jahres auf gut Deutsch, ja. Natürlich hängt sehr viel mehr dahinter, aber es ist ja erstmal so das erste Plakative, so unser schwuler Mann des Jahres.
Es ist sehr plakativ erstmal, wenn man es hört, Mr. Gay Germany, auch noch ein Schönheitswettbewerb. Und es ist tatsächlich, das ist es nicht nur. Also natürlich geht es schon auch so ein bisschen um das Aussehen und wie man sich eben vor sowohl Film als aber auch Fotokameras präsentieren kann. Aber das ist nicht das, was letzten Endes im Vordergrund steht. Und das war auch mit ein Grund, warum ich mich dafür beworben habe, eben weil ich gesagt habe, eben durch die Arbeit, die ich mache, es geht darum, die queere Community zu repräsentieren und das tue ich. Und das möchte ich auch gerne einfach auf größerer Bühne oder größerer Fläche machen, eben auch mit einer anderen Reichweite. Das war ein Grund. Der andere eben auch, weil es ein Community-Event ist, wo es eben darum geht, dass alle, die es ins Finale, beziehungsweise dann später auch, beziehungsweise erstmal ins Halbfinale und dann ins Finale schaffen, müssen sich eine Community-Kampagne überlegen, diese einer Jury vorstellen und das, was da am Ende bei rauskommt bei dieser Vorstellung, fällt zu 60% ins Gewicht. Also es hat auch tatsächlich eine stärkere Gewichtung als all die anderen Challenges, die anstehen. Also die Inhalte steht wirklich im Vordergrund. Das fand ich super, weil halt natürlich alle wirklich auch was für die Community ins Leben rufen und hoffentlich auch dann, auch wenn sie nicht gewinnen, an ihren Kampagnen also dranbleiben und dabei bleiben. Und aber auch darüber hinaus war es halt für mich eben, dass ich auch aus der schwulen Community Anfeindung erlebe. Also das passiert immer noch, dass mir teilweise schwule Männer sagen, du gehörst nicht dazu, du darfst hier nicht sein, du bist ja gar kein richtiger Mann, tra tra tra, was auch immer. Und da dachte ich mir halt, hey, und den zeige ich jetzt. So, und den habe ich es gezeigt. Also ich habe es geschafft, eben als allererste Transperson auch diesen Titel zu gewinnen. Und ich sage halt auch immer wieder, also solche Titel überhaupt, CSD, alle möglichen Orte, die es für unsere Communities gibt, an denen wir öffentlich frei unsere Sexualität, unsere Liebe, unsere, keine Ahnung, unsere schwulen Singabende veranstalten können, die würde es nicht geben, hätten Transpersonen nicht eben auch für diese Queer Liberation und genau für diese Räume gekämpft. Und das vergessen viele schwule Männer. Oder beziehungsweise generell auch.
Sie wissen es erst gar nicht so ungefähr, ja.
Sie wissen es erst gar nicht. Und das ist eben was, wo ich sage, es muss nicht jeder mit mir ins Bett steigen wollen. So, weil ich bin nicht jedermanns Typ, so ist auch nicht jedermann mein Typ, das ist völlig in Ordnung. Aber mir aufgrund dessen, weil es da irgendwelche Vorstellungen gibt, die vielleicht nicht irgendwie mit den persönlichen Vorlieben einhergehen, mir sagen zu wollen, und deswegen darfst du nicht Teil der Community sein, ist halt völliger Quatsch. So, und wie gesagt, denen wollte ich halt einfach mal so einen dezenten, freundlichen Mittelfinger zeigen.
Was dir sehr gut
gelungen ist. Wobei ich aber auch sage, also nicht einfach den Mittelfingern, eigentlich, das ist eigentlich falsch gesagt, eigentlich eher viel mehr, dass ich sage, denen möchte ich einfach auch zeigen, wie schön es sein kann, wenn wir dabei sind. Mhm. So, also auch wenn es ihnen vielleicht erstmal nicht passt, aber sie müssen sich auf kurz oder lang dran gewöhnen, weil uns hat es immer gegeben, Transpersonen seit Menschengedenken, und wir sind nun mal jetzt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, oder wo wir die Möglichkeit haben, einfach uns auch anders zu äußern und auch vielleicht auf gut Deutsch gesagt, einfach die Schnauze voll haben, immer wieder unterdrückt zu werden, immer wieder in den Schatten gestellt zu werden. Und wir sind nun mal jetzt einfach da, wir sind sichtbar, wir gehören dazu, und wie gesagt, wem es passt oder nicht, suck it up. So, so ein bisschen.
Ja, das ist immer so diese, ich finde halt immer so das Heuchlerische in unserer Community, ne? Wir kämpfen für Gleichberechtigung, für Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft, aber wir selber können es nicht so ungefähr anderen, ich sag jetzt mal anderen Gruppierungen aus der queeren Community gegenüber. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, es ist vor allem dieses Ding, weißt du, ich meine, sie haben es ja selber erlebt, wie scheiße es sich anfühlt, ausgeschlossen zu werden oder Diskriminierung zu erfahren, gesellschaftlich nicht akzeptiert zu werden. Wieso muss man, wenn man schon weiß, wie schlimm sich das anfühlt, wieso muss man das dann einer anderen Person auch zu fügen. So, das ist etwas, das erschließt sich mir leider nicht so ganz, aber da können dann vielleicht wieder irgendwelche TherapeutInnen oder PsychologInnen vielleicht nochmal ihr Werk dran versuchen.
Ich hoffe jetzt irgendwann mal an den ersten übergewichtigen Mr. Gay Germany, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber wer weiß, vielleicht gibt es doch jemand, der Mut aufbringt.
Ich wollte gerade sagen, ich würde alle wirklich auch, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, hey, vielleicht wäre das was für mich, auch dazu ermutigen. Es natürlich sind auch, also eher plakativ, die sportlichen Körper werden vorne angestellt. Aber ich fände es auch tatsächlich schön, einfach mal, also ich bin auch mit meinen 35 Jahren, ich bin auch der älteste Mr. Gay Germany, wenn es auch vielleicht da jemanden geben würde, der auch das Alter deutlich überschreitet als 35.
Ja, weil das ist... Die werden ja dann meistens schon irgendwo in die Lederszene, in die Daddy-Szene dann irgendwie so geschoben und die gehören ja auch wieder in die extra Ecke. Ecken. Mich würde nochmal ganz interessieren, wie war denn so der Contest? Was läuft denn da so ab und wie stark oder hat das auch einen Einfluss auf den Alltag oder auf dich selber oder auf die Kandidatin?
Also das lief, das war alles relativ zügig, also quasi am Ende des letzten Jahres, also es war lange nicht klar, kann der Contest stattfinden oder nicht, weswegen es dann auf einmal alles sehr hoppla hopp ging, wo auch tatsächlich zwischen Halbfinale und Finale nur 3 Wochen gelegen sind und zwischen Bewerbung und hey, du bist dabei, waren das auch nur also sehr, sehr kurze Zeit und man muss sich dann halt sehr schnell eben diese Kampagne überlegen und halt da irgendwie Dinge in Bewegung setzen und das war schon für mich, das hat schon in sehr kurzer Zeit sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Also wo ich einfach auch gesagt habe, also das hat meinen Alltag schon sehr, sehr stark bestimmt, weil ich habe ja ganz normal weiterarbeiten müssen und dann aber zusätzlich, wie gesagt, einfach noch die Kampagnenarbeit, die Vorbereitung für den Contest und so weiter. Also da gab es schon echt ein paar Nächte, die schlaftechnisch sehr, sehr kurz waren. Aber nichtsdestotrotz, die ganze Arbeit, die ganze Mühe hat sich gelohnt und der Contest läuft dann wie folgt ab, dass man eben das Halbfinale und das Finale findet jeweils an einem ganzen Wochenende statt, also von Freitag bis Sonntag. Und man hat halt dann eben verschiedene Challenges, die man bestehen muss. Wie gesagt, entweder inhaltliche Challenges, wo es eben zum Beispiel um Interviews geht, wie schlägt man sich da drin, wie präsentiert man sich eben auch vor Presse. Dann aber eben auch natürlich so ein paar Optik-Challenges, bestimmte, also gerade für KooperationspartnerInnen von dem Event, haben wir dann eben so Werbefotos sozusagen gemacht, also ein bisschen Produktwerbung. Wie kreativ sind wir dabei, wie bewegen wir uns vor der Kamera und so weiter. Und dann aber eben die große Challenge war eben diese Kampagnenpräsentation vor der Jury, wo man erstmal ein paar Minuten Zeit hat, die Kampagne vorzustellen. Und dann wurde man halt wirklich, wirklich gegrillt, also mit Fragen gelöchert und auch halt schon alles sehr, sehr wohlwollend, aber schon auch teilweise kritische Fragen. Hat man denn daran gedacht, was ist, wenn das passiert und so weiter und so fort. Und es war aber an sich einfach alles ein sehr, sehr nettes und rundes Community-Event, wo wir dann auch abends zusammen feiern gegangen sind. Klar, es war eine Competition, auch unter den anderen Kandidaten, aber eigentlich war es halt wirklich so ein nettes, wir kommen halt zusammen und wir erreichen hier was zusammen und es war sehr, sehr schön.
Okay. Die Kampagne, was war denn dann deine Kampagne? Mit was konntest du dann deine 60% einfahren?
Genau, und zwar meine Kampagne nennt sich Proud to be Alive und da an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung, also wer mit dem Thema Suizidalität vielleicht als ein oder andere Problem hat oder darüber nicht so viel hören kann, vielleicht jetzt mal für 2 Minuten ein bisschen leiser drehen. Mhm. Und zwar geht es eben bei dieser Kampagne genau um das, einfach wirklich zu zeigen, so ich bin stolz am Leben zu sein und Suizidalität unter queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu thematisieren. Denn viele wissen nicht, dass generell in Deutschland unter Jugendlichen die Todesursache Nummer 1 Suizid ist. Also egal, ob schwul, lesbisch, hetero, trans oder nicht trans.
Okay.
Das ist tatsächlich ein allgemeines Problem in unserer Gesellschaft. Aber die Zahlen unter queeren Jugendlichen, das heißt jene, die sich eben als lesbisch, schwul, bi, trans, inter oder irgendwie halt queer identifizieren, ist nochmal deutlich, deutlich höher. Und es gibt keinerlei wirklich in der Form professionelle Regelangebote, die genau das auffassen und auffangen und wirklich einfach auch Anlaufstelle bieten. Also es gibt klar einzelne Beratungsstellen, aber halt wirklich nichts, was sich gezielt mit dem Thema Suizidalität, also ausschließlich mit dem Thema Suizidalität und queere junge Menschen beschäftigt. Und ich möchte halt entsprechend dieses Angebot schaffen. Das heißt eben eine Online-Beratungsstelle, beziehungsweise eben auch mit Telefonanbindung, Telefonhotline, wo sich Jugendliche in Notsituationen hinwenden können. Und aber auf der anderen Seite, um eben auch so ein bisschen schon mal von klein auf präventiv zu arbeiten, möchte ich eben queere Sichtbarkeit in Kinder- und Jugendliteratur erhöhen. Das heißt, dass queere junge Menschen sich von klein auf eben in diesen Geschichten wiederfinden und sehen so, hey, da sind andere, die sind genauso wie ich, und das ist total gut, so wie ich bin. Und aber auch, dass natürlich Familien oder Kinder, die dann eben heterosexuell und cis sind, halt auch sehen, es gibt noch mehr als das. Es gibt noch mehr als das, was als Norm irgendwie gilt. Und auch das ist Teil unserer Gesellschaft und das ist sehr, sehr schön. Und deswegen bin ich auch sehr stolz, weil ich jetzt gerade vor gut 2 Wochen mein erstes Tanz im Power und das Kinderbuch herausgebracht habe und das einfach so viel schöner geworden ist, als mir jemals hätte vorstellen können und auch sehr, sehr positiv angenommen wird. Und das ist meine Kampagne, das ist die Arbeit, die ich da momentan mache und leiste.
Das heißt, wir müssen jetzt alle nach dem Buch Ausschau halten?
Das auch, bitte, ja.
Okay. Ja, ich denke, da haben wir genug über Mr. Gay Germany gesprochen. Über das Buch sprechen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver auch im nächsten Step. Und da wirst du uns noch mal genauer erklären, um was in dem Buch geht, wie das zustande gekommen ist, wo man das natürlich bekommt. Und
sehr, sehr gerne.
Ja, und machen ein bisschen Schleichwerbung sozusagen. Ja. Personal Jesus, Deep Schmode, wo uns ja am Wochenende leider einen Megaschlag erwischt hat, das Ende ja gestorben ist, tatsächlich im Alter von 60 Jahren. Und und glaube, alle Deep Schmode-Fans haben eigentlich aufs nächste Album gewartet, auf die nächste Tournee. Schauen wir mal, was da kommt. Alles sehr traurig. Aber hier sind sie auf jeden Fall und im Gedenken an Andrew. Reach out, touch faith. Und tolle Gäste in der Talkshow gibt's auch bei Radio MKW. Ja, Max, du hattest gerade schon ein bisschen von deiner Kampagne erzählt und wie versprochen werden wir da ein bisschen näher drauf eingehen, um einfach so zu erfahren, was ist in dem Buch das Thema? Wie muss man sich das vorstellen? Was war die Idee dahinter und so weiter und so fort?
Genau, also das Buch an sich ist grundsätzlich erstmal so ein klassisches Corona-Baby, wo ich 2020 im ersten Lockdown, ich habe noch in Berlin gewohnt, ich erinnere mich, ich war auf dem Tempelhofer Feld, also so der alte Tempelhofer Flughafen mitten in Berlin, war ich spazieren und schwuppdiwupp war eine Geschichte in meinem Kopf. Also, und genau die Geschichte, wie sie jetzt auch aufgeschrieben in diesem Buch steht, nämlich, es geht um die Transition eines Elternteils. Das heißt, also es ist eine kleine Familie mit Elternteil, Kind und Katze. Und das Elternteil, zunächst Mama Caroline, in der Geschichte wird halt einfach erzählt, was Mama Caroline mit Kind Noah, was die alles so zusammen erleben, was die gerne zusammen machen, was die für Ausflüge machen, dass sie sich auch manchmal streiten, aber sich dann auch wieder vertragen. Und Mama Caroline sagt dann halt irgendwann zu Noah und meint so, hey, du, hör mal zu, es werden sich jetzt ein paar Dinge verändern. Ich möchte von jetzt an gerne Quinn heißen und würde mir wünschen, dass du mich Papa nennst. So, da ist natürlich bei Noah erstmal großer Alarm, so, was ist denn jetzt los, was passiert denn da? Kann ich denn mit Papa Quinn immer noch das Gleiche machen, wie Mama mit Mama Caroline vorher wird, oder ist es eine komplett andere Person? Und das Ende vom Lied ist halt, dass die Geschichte weitergeht und gezeigt wird, naja, die können ja immer noch genauso alles zusammen machen und die haben jeden Sonntag auch schon davor, also vor der Transition, auch schon immer eine Postkarte an Oma und Opa geschickt, die weit weg wohnen. Und Ende vom Lied ist das halt dann einfach, also Noah diese Karte bastelt und dann sagt, naja, also eigentlich hat sich ja jetzt gar nicht so viel verändert, außer dass das Q ein bisschen schwieriger zu schreiben ist als das C, aber sonst ist ja alles gleich geblieben.
Okay.
So, und das halt einfach wirklich so aus Kinderperspektive zu zeigen, also für Kinder ist es wahnsinnig einfach, mit diesem Thema umzugehen, die sind da wirklich super unvoreingenommen, ich habe es selber bei meinen eigenen Nichten erlebt, wie lockerflockig die damit umgegangen sind, als die halt gerade mal irgendwie 8 und 10 Jahre alt waren. Und aber Kinder kriegen davon viel zu wenig mit. Also das Thema wird viel zu selten besprochen, weil eben die Großen, also die Erwachsenen, damit ein Problem haben. Und genau weil diese Probleme bestehen, haben meine Co-Autorin und ich eben auch gesagt, so gut, hör mal zu, also am Ende des Buchs muss nochmal so eine Sektion mit Lesestoff für Erwachsene rein. Mhm. Erstmal erklären, so ein bisschen, was ist geschlechtliche Vielfalt und wie kann man das auch tatsächlich kindgerecht weitergeben. So, und einfach da auch Hilfestellung zu bieten den Eltern, das war uns ganz, ganz wichtig. Deswegen, das ist ein wunderschönes Projekt geworden. Wir haben eine ganz, ganz tolle Illustratorin gefunden, die so wunderschöne Zeichnungen gemacht hat und das Ganze so zum Leben gebracht hat und natürlich Katze Dolly auch sehr schön in Szene gesetzt hat. Und das Buch ist auf Deutsch und auch auf Englisch erschienen, also auch also zwei Bücher quasi, damit es halt eben auch nochmal für ein breiteres Publikum zugänglich ist. Und ja, da bin ich sehr, sehr happy mit.
Ist es denn im Stil Kinderbuch aufgemacht oder schon so ein kleines Lesebuch für Kinder?
Nee, also ein ganz, ganz klassisches Kinderbuch mit also kinderbuchgerechtem Textanteil, ungefähr für das Alter 4 bis 7, ist aber auch für auch ein bisschen darüber. Definitiv auch sehr, sehr, also sehr passend.
Okay. Schon überall erhältlich oder?
Schon überall erhältlich im ganz regulären Buchhandel, beziehungsweise gerne auch direkt beim Verlag. Also es ist beim Verlag Grete und Faust erschienen. Das ist ein Kinderbuchverlag aus München. Auch gerne sonst da direkt über den Verlag bestellen. Gibt es auch kostenlose Versandoptionen innerhalb Deutschlands, wer sich dafür interessiert. Unterstützt dann natürlich auch den Verlag direkt damit, aber sonst, wie gesagt, auch gerne über den ganz regulären Buchhandel erhältlich.
So, jetzt wird es natürlich so sein, dass das überwiegend, so denke ich mal, queere Eltern, queere Familienangehörige dieses Buch kaufen, aber der Sinn ist ja natürlich auch, dass es mehr auch in der Heterogesellschaft genutzt wird. Ich sag jetzt mal, es gibt ganz tolle Bücher, die auch in dieser Richtung sind, wo ich sage, eigentlich sollten die schon in der Vorschule oder sogar schon in Kindergärten einfach mit eingebracht werden.
Ja.
Ja. Auch das ist mit Sicherheit ein Beweggrund für dich, ne, das Buch nicht nur in den queeren Familien zu nutzen.
Absolut. Nee, also das wäre natürlich schön, wenn jetzt irgendwelche Leute zuhören und wissen, ach Mensch, meine Nachbarin, die Stefanie, die arbeitet in der Kita, für die bestelle ich das einfach mal für die Kita als kleines Geschenk oder wie auch immer. Also wer irgendwie so weit gerne mitdenken möchte, kann das tun. Also das wäre natürlich super, wenn das breitflächig erreichbar ist oder einfach auch, also Bibliotheken freuen sich immer über Anschaffungswünsche. Das heißt, wer irgendwie eine lokale Bibliothek um sich herum hat oder eine Bibliothek nutzt, einfach mal hingehen und sagen, hey, ich habe gehört, es gibt ein ganz tolles neues Kinderbuch. Das sollten Sie vielleicht mal bestellen. Und das Buch heißt eben, also egal, was sich auch ändert, das Herz bleibt genau dasselbe. Eben auch das, was im Buch beschrieben wird. Und wer sonst auch meinen Namen googelt, beziehungsweise über meine Webseite oder auch über Social Media, zum Beispiel Instagram, findet mich auf jeden Fall unter Max Appenroth. Gerne da einfach nachschauen. Mhm. Und da gibt es dann auch die ganzen Infos zum Buch.
Sehr schön. Ich schaue gerade mal so ein bisschen in Richtung Uhr und in Richtung Musik, die wir noch haben. Da muss wohl ein bisschen Musik heute wieder leiden. Ich wollte jetzt einfach, weil ich jetzt gar nicht mehr so genau weiß, wo ich das mit einbaue. Also wir hatten ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, weil da war auch natürlich der Ukraine-Krieg schon aktuell gewesen. Da haben wir auch drüber gesprochen, das Thema Transmenschen in der Ukraine, was die Versorgung betrifft, was ihre Situation betrifft, weil sie ja eben nicht flüchten dürfen, wenn es Transfrauen sind, weil sie eben weder den Namen geändert hatten, die Papiere sind noch. Hast du da schon was mitbekommen oder gibt's da schon, arbeitest du auch tatsächlich irgendwo mit?
Die Situation ist für meine Community momentan wirklich unglaublich schlecht, denn wie du gerade schon angesprochen hast, es gibt eben viele Transfrauen, zum Beispiel Transfrauen, die eben ihre Ausweisdokumente noch nicht ändern lassen konnten und entsprechend quasi auch dann, weil sie dann eben noch als männlich gelten, das Land nicht verlassen dürfen, beziehungsweise umgekehrt transmaskuline Personen, zum Beispiel an der Grenze, wenn zum Beispiel auch die Dokumente nicht mit dem Äußeren übereinstimmen, das heißt, die Person sieht männlich aus, hat aber weiblich im Pass stehen, gab es eben auch Probleme, dass die das Land nicht verlassen durften, weil ja eben Männer dazu aufgerufen wurden, im Land zu bleiben, um das Land eben auch zu verteidigen. Da gibt es mittlerweile einzelne, also haben sich eben auch Möglichkeiten gefunden, den Personen zu helfen. Das war aber gerade zum Beginn des Krieges, war das wahnsinnig schwierig. Die Versorgungslage für Transpersonen ist ganz, ganz schlecht, weil natürlich die Infrastruktur im Land generell wahnsinnig leidet und halt eben Hormonversorgung, also wo ich immer wieder sage, das ist für uns eine lebensnotwendige Medikation. Unser Herz bleibt jetzt nicht direkt im ersten Moment stehen, wenn wir diese Medikamente nicht bekommen, aber auf der anderen Seite kann es eben physische Langzeitschäden haben, wenn keine Hormone im Körper vorhanden sind, zum Beispiel wenn sich eine Person Gebärmutter hat entfernen lassen und halt einfach dadurch die Hormonproduktion des Körpers generell eingeschränkt ist und keine Hormone von außen zugeführt werden, egal welche es sind, gibt das eben physische Probleme und kann eben auch zum Tod führen. Als aber auch, dass das, was das mit unserer mentalen Gesundheit macht, wenn wir diese Versorgung nicht bekommen, ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Und das haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Und dann sind halt Hormone, ja wieso, Hormone braucht doch jetzt gerade kein Mensch. Deswegen werden die auch nicht in der Priorität ins Land geschickt, wie andere Medikamente. Ja. Und das ist, wie gesagt, da eben auch für unsere Community momentan wahnsinnig schwierig, auch die Versorgung, die wir brauchen, die medizinischen Dienstleistungen, die wir brauchen, die in Anspruch zu nehmen, als aber auch natürlich, wenn wir auf der Flucht sind, also wenn Transpersonen auf der Flucht sind, zum Beispiel dann eben Transfrauen im Zimmer gesteckt werden mit Männern, weil eben die Ausweisdokumente, wie gesagt, nicht passend sind. Die Versorgung, die eben auch auch dann eben, also die transitionsbedingte Versorgung, Gesundheitsversorgung auf der Flucht, die Situation ist einfach unglaublich schlecht. Und ich meine, es gibt eben zum Glück Initiativen wie die Queere Nothilfe Ukraine, die also ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen Einzelpersonen, als aber auch queeren deutschen Organisationen sind, die sich eben auch dafür einsetzen, für Transpersonen dort Abhilfe zu schaffen. Und da habe ich eben auch mit zum Beginn des Krieges mich mit eingesetzt, dass eben auch gezielt Spenden gesammelt werden für Hormonversorgung, um halt eben Hormone zu kaufen, die in die Ukraine zu schicken, über 1000 Umwege, weil halt vieles an der Grenze erstmal abgegriffen wird. Und da haben wir Wege gefunden, eben auch die Community direkt zu erreichen, aber eben auch nur wiederum durch Eigeninitiative unserer Communities und nicht, weil irgendwie offizielle Seiten mal gedacht hätten, auch Mensch, lass uns da doch mal was tun.
Ja, ja, klar, natürlich. Wir hoffen und drücken die Daumen, dass das nicht mehr so lange geht, wobei ich sehe da gerade noch nicht so das Ende. Ich sag mal, wir hoffen auf einen ESC, natürlich gerade die Community ESC in der Ukraine nächstes Jahr. Ob es möglich sein wird, werden wir dann sehen. Ich hatte dich ja gerade gefragt oder vor in der Pause, ob du eben entsprechend auch ESC-Schauer bist, aber eher gezwungenermaßen.
Naja, ganz so nicht. Also ich bin da reingewachsen. Also mein Mann ist großer ESC-Fan, mich hat es davor eher weniger interessiert. Aber ich gucke es jetzt doch auch schon gerne. Also mein Mann war dieses Jahr, hat seine Familie besucht, als der ESC war. Und ich habe es dann tatsächlich, ich habe zu Hause mit Freundinnen selber dann auch geguckt, ohne dass er anwesend war.
Mein Mann auch, siehe da. Okay, wir starten jetzt nochmal in die Musikrunde, einen kleinen Titel und dann geht's auch nochmal zum Thema geschlechtliche Vielfalt, da das ja wirklich ein großes Thema ist, an dem du auch arbeitest und und dann wirst du uns noch ein bisschen dazu erzählen. In der Zwischenzeit gibt's Lana Del Rey. Down on the west coast, they gotta say. Das sind wir schon wieder und wollen jetzt noch mal ein bisschen über dein großes Thema geschlechtliche Vielfalt sprechen. Das ist ja so, wo du wirklich ganz stark mit nach draußen gehst. Und ich hatte dich vorhin schon gefragt, wie du Menschen erklärst, wenn du sagst, gerade dies vielleicht ein non-binär, wie du das Menschen erklärst, wie gehst du da mit Menschen um, die wirklich unwissend sind und ihnen von der geschlechtlichen Vielfalt dann auch erzählst? Und ich denke, das wird sehr ähnlich sein, vermute ich jetzt mal so. Ja. Aber das Thema kommt ja auch bei deinen Trainings vor. Wie gehst du das Thema an?
Also erstmal prinzipiell mit der Linse, dass ich sage, also ich werfe keiner Person vor, wenn sie von dem Thema keine Ahnung hat oder nur wenig Ahnung hat, weil es ist selbst für uns als Transperson wahnsinnig schwierig, gute, fachlich kompetente Informationen zu finden und entsprechend natürlich für jene, die das Thema nicht berührt, also ich sage auch tatsächlich berührt, ich mag nicht von Betroffenheit sprechen, weil also oftmals heißt es immer ja, und da bist du bist ja davon betroffen, trans zu sein, wo ich sage, nee, das ist das größte Glück, was mir passiert ist. So, es hat eine Weile gedauert, dahin zu kommen, aber ich bin nicht davon betroffen. So, weil Betroffenheit hat für mich immer so ein bisschen so eine negative Komponente dabei. Und für mich ist wirklich das größte Glück, dass ich trans bin. Ich bin von Transfeindlichkeit und Ausschluss und Diskriminierung betroffen. Das ja, aber nicht von dem Transsein an sich. Und das ist halt so, versuche ich es auch den Menschen immer wieder beizubringen. Oder nicht beizubringen, aber zu erklären, zu sagen, es ist geschlechtliche Vielfalt, ist was Wahnsinniges Schönes. So, und ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie sich das anfühlt, sich nicht mit dem Geburtsgeschlecht zu identifizieren. Das ist völlig okay, wenn Leute das nicht nachvollziehen können. Aber auf der anderen Seite, nur weil man es selber nicht nachvollziehen kann, dann zu sagen, ja, okay, das Thema ist nicht wichtig, ist halt völliger Quatsch. Ja. Weil ich kann viele Dinge nicht verstehen oder nicht nachvollziehen und heiße sie aber trotzdem in meinem Leben willkommen oder sage trotzdem, ja, mein Gott, wenn das andere Leute das Thema streift, dann ist das ja völlig in Ordnung. Genau, und das ist halt wirklich, wo ich einfach viel, auch so ein bisschen, sagen wir mal, dieses theoretisch Abstrakte eben mit meinen persönlichen Erfahrungen verbinde und das den Leuten dann erzähle, um es einfach greifbarer zu machen, weil sie dann eben auch sehen, was das für einen Einfluss auf das Leben von Menschen hat und dass wir am Ende des Tages, wir wollen ja gar nicht viel, wir wollen ja einfach nur leben dürfen, so akzeptiert werden, wie wir sind, weil für die meisten Menschen hat mein Dasein überhaupt gar keinen Einfluss auf deren Leben, aber sie nehmen sich trotzdem das Recht heraus, zu versuchen, über mein Leben zu urteilen. So, und da ist, wo ich mir wieder denke, warum denn? Das geht dich doch A, nichts an und B, ich tue dir nicht weh, ich nehme dir nichts weg, ist doch alles schön und gut. Lass mich doch einfach so sein, wie ich bin, meine Daseinsberechtigung, ich darf natürlich nach gleichen Rechten fragen und fordern, nach gleicher Behandlung und dafür kämpfen, dass ich die bekomme. Aber im Endeffekt, also ich nehme ja, wie gesagt, niemandem etwas weg. Also im Gegenteil, wir als Transperson mit der Arbeit, die wir machen, wir erweitern den Raum, wir erweitern die Möglichkeiten, wir erweitern die Perspektiven und geben eher noch was zurück, als dass wir irgendwem etwas wegnehmen. Aber mir scheint es ganz, ganz oft, dass Leute tatsächlich genau davor Angst haben. Ja. Dass sie Angst haben, ihnen wird etwas weggenommen. Und diese Angst möchte ich Menschen eben nehmen über meine Aufklärungsarbeit oder eben auch die Angst, etwas Falsches zu sagen. Weil viele tatsächlich auch, ja, oh Gott, ich habe Angst da, mich jetzt falsch auszudrücken, einen falschen Begriff zu benutzen und da irgendwie eins auf die Mütze zu kriegen. Deswegen sage ich mal besser gar nichts oder spreche mit Transpersonen überhaupt nicht. Ja.
Jetzt sagst du ja schon selber, gerade für Transpersonen ist es schon schwierig, aussagekräftig oder, sag ich mal, gute Informationen zu finden. Deine Arbeit nach draußen in die Gesellschaft, wahrscheinlich auch überwiegend Hetero-Gesellschaft. Jetzt ist es ja so, auch in unserer queeren Community gibt es da ja noch sehr, sehr viel Unwissenheit und auch viel Unverständnis und Ausgrenzung. Wie unterscheidet sich dann nochmal die Arbeit in die Community selber? Bist du da auch sehr stark involviert oder geht dein Fokus wirklich so mehr in die breite Gesellschaft?
Nee, also es ist so ein bisschen beides. Also ich meine, die Arbeit, wie gesagt, also das, was ich vorhin schon erzählt habe, eben auch als Mr. Gay Germany, ich mache natürlich schon auch ein bisschen Aufklärungsarbeit innerhalb der queeren Community oder versuche mich da eben auch für vielfältige Perspektiven einzusetzen, weil ich meine, ich bin nun mal auf der einen Seite Transperson und ich bin aber auch schwule Person. So, das ist, also da verbinden sich eben auch also Sexualität auf der einen Ebene und meine Geschlechtsidentität auf der anderen Ebene. Das sind ja eben zwei Paar Schuhe, aber kommen ja trotzdem in mir als einer Person zusammen. Und natürlich ist es dann auch wichtig, diese beiden Communities zusammenzuführen. Und das ist halt für mich auch was, wo ich sage, also klar, mein Fokus liegt jetzt schon so ein bisschen auf breiter Gesellschaftsebene, da für Aufklärung zu sorgen und so auch einfach so ein bisschen mit Stereotypen aufzuräumen, weil ja auch ganz viel immer gedacht wird, so ja, von oder viele Leute mir sagen, boah, du bist ja die erste Transperson, die ich kennenlerne. Wo ich denke, woher weißt du das denn? Wir haben es ja nicht alle auf der Stirn stehen, ja. Und es wird immer angenommen, dass wir als solche erkennbar sein müssen, und das sind nun mal aber einfach die wenigsten Transpersonen. Und das ist so, dieses auch mit diesem Stereotyp ein bisschen aufzuräumen, dass man uns immer als solche erkennen muss. Ich sage, ihr habt garantiert schon alle schon mal eine Transperson getroffen, mit der gesprochen, bei der Essen bestellt, bei der, keine Ahnung, was auch immer, irgendwie in irgendeiner Form mit denen im Kontakt gewesen, ohne dass ihr es wisst.
Ja. Und vor allen Dingen nicht jede Transperson möchte auch als Transperson dann irgendwo in der queeren Community mit der Fahne vorne wegrennen. Die möchten auch manchmal einfach nur als, ich sag jetzt mal, Mann, Frau gesehen werden und einfach so dieses Leben führen. Ja. Ja, das ist, auch das muss man als queere Person lernen, wenn man in der Community unterwegs ist. Und das ist was auch, was für mich zum Beispiel diese Sendung sehr, sehr, sehr wichtig gemacht hat, weil ich einfach da die vielen unterschiedlichen Aspekte kennengelernt habe. Und es ist dann doch sehr wichtig, man sollte sich mit damit auseinandersetzen.
Ja.
Da sind wir jetzt auch gerade nochmal beim Thema Transphobie in der Community. Welche Rolle spielt Transphobie auch in der Community selber? Ich meine, das eine ist zu sagen, ich weiß nicht viel darüber, aber die andere Sache ist natürlich zu sagen, wie du vorhin schon gesagt hast, du gehörst hier nicht her oder du bist ja kein richtiger Mann oder du bist keine richtige Frau, wie auch immer. Dinge, die man innerhalb der Community Transmensch an den Kopf wirft. Ich meine, das Lesben-Frühlingstreff ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Wie wird das Thema von Transmenschen da auch nochmal gesehen, Transphobie in der Community?
Ja, es ist natürlich schwierig, wenn man halt eigentlich, wie gesagt, glaubt, dass man in dieser Community zu Hause ist, und dann kriegt man halt da irgendwie teilweise die Sachen an den Kopf geworfen, die einfach auch so gar keinen Sinn machen. Oder auch genau das, was ja jetzt momentan auch so ein bisschen aus, also sagen wir mal wirklich in Anführungszeichen feministischer Ecke kommt, weil das hat für mich nichts mit Feminismus zu tun, wenn Frauen andere Frauen diskriminieren und ausgrenzen. Und weil das passiert halt momentan auch, dass halt eben sogenannte Radikalfeministinnen Transfrauen ausgrenzen und sagen, das sind ja keine richtigen Frauen. Das ist, wie gesagt, es erschließt sich für mich nicht, was da wirklich dahinter steht, warum Menschen diese Art und Weise der Kommunikation für sich wählen. Weil wenn sie einfach wirklich nur mal 3 Schritte weiterdenken, merken sie, vor welcher Wand sie da eigentlich gerade stehen.
Ja.
So, und das ist, ja, aber.
Genau, den Hatern sozusagen nicht zu viel Bühne geben, aber es ist halt tatsächlich so, dass eben das immer noch sehr oft vorkommt, und das ist natürlich ein Thema, was ich sag jetzt mal, was ich finde, was nicht in die Community reingehört, dass man sich so anfeindet, egal ob das jetzt trans ist, aber es gibt ja auch manche, die halt die Bi-Personen ausgrenzen, also alles ein bisschen meines Erachtens nach schwachsinnig, aber gut, es gibt immer ein paar Idioten auf dieser Welt. Ja. Genau, wir haben nochmal einen Song, dann gehen wir nochmal so in unsere Schlussrunde. Ich schaue gerade, Viertelstunde haben wir noch, das schaffen wir. Deshalb gibt es jetzt nochmal ganz schnell Hertz auf die Ohren, und ich sage bis gleich. Das war Hertz und Wonderful Life. Es könnte eine wundervolle Welt sein und ein wundervolles Leben, und da nicht immer mal so ein paar Ausreißer gäbe. Max, so am Ende noch mal kurz über deine aktivistischen Tätigkeiten. Du bist ja tatsächlich in verschiedenen Organisationen, Vereinen involviert und beschäftigst dich da. Kannst du uns da noch mal einen kleinen Überblick geben, was wo du überall tätig bist? Vorhin habe ich gehört, Männerchor und so Geschichten.
Ja, ist immer ein bisschen die Frage, was Tätigkeit ist. Also sagen wir mal, auf so beruflicher Ebene bin ich vorrangig selbstständig eben tätig, beziehungsweise arbeite eben viel auf Honorarbasis für ganz, ganz unterschiedliche Vereine, denen ich eben meine Unterstützung, meine Arbeit anbiete. Viel eben, wie gesagt, in Unternehmen für im Bereich Diversity-Beratung, Diversity-Consulting, dass ich mir eben auch interne Prozesse angucke, bis hin dann eben Fortbildungen gebe und so weiter. Und sonst eben in Vereinsstrukturen, oder beziehungsweise ich arbeite eben für GATE, Global Action for Trans Equality, kompletter transgeleiteter Verein, beziehungsweise alle Menschen, die dort arbeiten, mit einer Ausnahme sind Transpersonen. Und dann eben, wie gesagt, in Freizeitaktivitäten, wo ich einfach, also wo ich bei den Zauberflöten hier in Köln, also dem schwulen Männerchor singe und eben auch viel eben in Community-Strukturen unterwegs bin. Also sei es eben also in vielen Projekten, die ich unterstütze, eigens initiierte Projekte, als aber eben auch mit anderen Menschen, die ich versuche eben auch mit eben ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das ist, also da bin ich wirklich, ist eher die Frage, wo bin ich nicht unterwegs?
Das ist immer so ein bisschen. Okay. Das heißt, ich könnte auch irgendwelche queeren Vereine oder auch Firmen, die eben da interessiert sind, kontaktieren, um entweder so ein, sag ich mal, so ein Consulting zu bekommen oder auch queere Vereine, die vielleicht, ich sag jetzt mal, geschlechtliche Vielfalt beziehungsweise Trans-Themen weiter voranbringen wollen, können dich kontaktieren und dich sozusagen buchen.
Sehr, sehr gerne. Ja.
Okay. Wir haben ja jetzt gehört, viel Arbeit, du hast vorhin gesagt Self-Care. Welchen Tipp hast du auch für die ZuhörerInnen, wo du sagst, das hilft mir unwahrscheinlich, mental auf der Höhe zu bleiben?
Ja, also ich sage immer, es ist nichts Egoistisches daran, sich selbst an erste Stelle zu stellen. Also das ist wirklich einfach das, wo ich immer wieder sage, das ist völlig in Ordnung und das tue ich auch. Wo ich sage, also wenn ich nicht funktioniere oder wenn ich nicht darauf aufpasse, dass ich funktioniere, und da gehört halt alles dazu, körperlich, seelisch, wie auch immer, dann funktionieren andere Dinge eben auch nicht. Und das ist eben was, wo ich sage, also stellt euch selbst an erste Stelle und guckt, was euch gut tut. Wenn es gibt Dinge gibt, die euch nicht gut tun, guckt, ob ihr sie aus eurem Leben entfernen könnt. Das können Personen sein, das können Umfelder sein, das können Arbeitsverhältnisse sein. Es gibt immer, wo ich immer wieder sage, es gibt für alles immer eine Lösung. Das klingt zwar einfacher als, also gesagt, als es oftmals ist, aber es ist am Ende des Tages, es gibt für alles immer eine Lösung. So, das ist, deswegen, das ist, das hilft mir, also, dass ich auch eben immer wieder weiß, okay, wenn Situationen nicht gut sind oder sich nicht vielleicht auch so entwickeln, wie ich es mir gewünscht habe, dann war es offensichtlich nicht das Richtige für mich. Ja. Und dann kommt was anderes, dann kommt was Neues. Und halt diesen Optimismus, sich zu bewahren und auch selbst wenn es einem halt mal nicht gut geht, sich an andere Menschen zu wenden, wirklich auch zu sagen, hey, ich brauche Support. Es ist völlig in Ordnung und es ist nichts Schwaches daran zu sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung und sich dann eben auch die Unterstützung zu suchen, beziehungsweise Menschen mit ins Boot zu holen, diese Unterstützung zu suchen. So, das ist, man ist mit Situationen in der Regel nicht alleine. Auch wenn man das oftmals denkt, dass man oftmals eben ganz alleine so ist, wie man ist. Das ist sehr, sehr selten so. Und da einfach wirklich auch den Mut haben, sich an andere Menschen zu wenden und Unterstützung sich einzufordern, weil das ist, wie gesagt, das am Ende ist auch immer natürlich, gibt ja den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, so in etwa. Da, wie gesagt, auch eben sich Hilfe suchen und da ist nichts Schlechtes dran, da ist nichts Schwaches dran. Ganz im Gegenteil, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und sich darum zu kümmern, das ist pure, reine Stärke.
Man muss nicht alleine. Man kann. Das ist, was genau. Man lernen muss.
Ja.
Wie ist denn da, gibt es da deiner Einschätzung nach auch nochmal Unterschiede, ob das jetzt schwul, lesbisch, trans, bi, non-binär, was es alles gibt in unserer queeren Welt? Gibt es da auch nochmal Unterschiede, wie sich die unterschiedlichen Menschen auf mental fit halten sollten? Gibt es da verschiedene Blickwinkel auch?
Naja, also ich meine, es ist schon statistisch, also die wenigen Studien, die es gibt, zeigen schon, dass Transpersonen zum Beispiel oder generell geschlechtlich vielfältige Menschen häufiger eben auch mit mentalen Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben und entsprechend sich natürlich da auch selber gegebenenfalls ein bisschen mehr kümmern müssen oder einen Mehrbedarf haben. Und das, ich sage auch immer wieder, dass also wir haben diese Probleme nicht, weil wir trans sind, sondern wir haben diese Probleme oder Situationen eben in unserem Leben aufgrund dessen, wie wir von der Gesellschaft behandelt werden. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen und da eben auch zu gucken, was kann ich auch jetzt als Cis-Person, das heißt als Person, die sich mit dem Geburtsgeschlecht identifiziert, welchen Teil kann ich dazu beitragen, die Situation für diese Community eben zu verbessern? So einfach auch zu schauen, was kann ich da an solidarischen Schritten und Maßnahmen gehen, um eben auch Transpersonen in ihrer Situation zu unterstützen und die einfach Gesellschaft auch dahingehend offener zu machen. Das so als kleiner Aufruf und als vielleicht auch kleiner Appell, wir können das nicht alle immer alleine machen. Wir können, also wir brauchen eben mehrere Stimmen, die auch unsere Bedürfnisse mit hervorheben. Mhm. Und da, wie gesagt, lade ich gerne alle herzlich dazu ein, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich meine, generell, wer eben über das Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt mehr erfahren möchte, schaut, wie gesagt, gerne über zum Beispiel Instagram auf meinem Kanal oder auch bei TikTok. Bin ich zwar nicht ganz so aktiv wie bei Instagram, aber da mache ich halt eben auch viel Aufklärungsarbeit mit kleinen Videos und Erklärvideos und auch viel über meine Stories, wo ich eben viel über meine eigene Geschichte erzähle oder auch Möglichkeiten biete, Fragen zu stellen, um halt eben einfach über das Thema mehr zu erfahren, wer da gerne auch einfach mehr wissen möchte.
Mit diesen Worten schließen wir sozusagen, also bei Max auf der Website vorbeischauen und oder auf den sozialen Kanälen. Ich muss mich jetzt tatsächlich von dir verabschieden. Ich danke dir nochmal vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir für die Zukunft alles Gute, drücke dir die Daumen für die nächsten Contests, die auch anstehen.
Danke, und
sage einfach nochmal vielen, vielen Dank nach Köln. Und euch da draußen wünsche ich noch einen wunderschönen Abend. Kommt gut in die Nacht und bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen. Da ist Tessa Ganser zu Gast, Gästin in meiner Sendung. Und das wird auch mit Sicherheit sehr, sehr interessant werden. Hier kommt noch für euch Dance Monkey zum Abschluss. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, bye, bye, Aloha. Ciao nach Köln.
Tschüss.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht, es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht.